Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, dass ich das so irgendwie rüberbringen kann, was ich auf dem Herzen habe. Ich fange mal an mit einer Bibelstelle, die braucht ihr alle nie aufzuschlagen, weil wer länger bei uns in der Gemeinde ist, kennt die. Die ist im Römer, und zwar im 12. Kapitel, Vers 2. Und jetzt müsstet ihr alle auswendig sagen können, dass da drin steht, dass wir uns nicht gleichförmig machen sollen in dieser Welt, sondern verändert werden. Uns verändern sollen, und zwar durch unsere Sinne. Darum geht mir's. Ich denke, wir wissen alle, also wie die Welt funktioniert, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Da reicht mal Tagesschau anzugucken. Und ja, wir sollen anders sein. Das Interessante daran ist, wir sollen nicht anders tun. Also indem wir Dinge anders tun, das kommt auch, aber das allererste, worum es geht, ist, dass wir Dinge, und das ist Veränderung des Sinnes, dass wir Dinge anders sehen. Also Sinn bedeutet sehen, hören, riechen. Ja, wir haben so 6 Sinne, manche behaupten noch einen 7 dazu zu haben. Also Sinn ist das, wie wir die Umgebung wahrnehmen. Und das, was hier steht, ist, dass wir nicht deswegen anders sind wie die Welt oder uns anders sein sollen wie die Welt, weil wir Dinge anders plötzlich tun, zum Beispiel uns an Straßenverkehrsordnung halten oder so, sondern dass wir die Dinge anders sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir wissen dann, zum Beispiel aus dem Jakobusbrief, dass aus Dingen anderen sehen zwangsläufig kommt, dass wir Dinge auch anders tun. Aber nur Dinge anders tun ist nicht das, was dort geschrieben steht. Sondern es fängt damit an, dass wir Dinge, die andere Leute so sehen, dass wir sie anders sehen. Und das ist so ein bisschen die Einleitung zu dem, worüber ich eigentlich reden will. Und zwar ist das ein Begriff, den kennt ihr alle schon, den kennen wir schon seit Jahren. Und ich dachte mir, es ist irgendwie aktuell, poppt das so wieder hoch als Thema. Und zwar geht es um das Thema Jüngerschaft. Jüngerschaft. Das ist nichts ganz großartig Neues. Wir leben das mehr oder weniger. Aber irgendwo hatte ich es gestern doch sehr auf dem Herzen, mal ein paar Sachen wieder so hervorzuholen. Weil mir das auch so vorkommt, dass manches so langsam versackt. Und das ist wirklich nicht so ganz einfach. Und was hängt das Thema Jüngerschaft mit dem ersten zusammen? Jüngerschaft ist ein Begriff, den wir nur verstehen können, wenn der Heilige Geist uns das offenbart. Also Jüngerschaft ist nicht in erster Linie etwas, ich tue A, B, sondern Jüngerschaft ist etwas, ich betrachte Dinge A, B. Es ist eine gewisse Sicht auf Dinge. Also Jüngerschaft passiert, ich sag mal, nicht hier, mit dem, was ich tue, mit den Armen, sondern das passiert hier oben. Es gibt so verschiedene Aussagen, wie man das so zusammenfassen kann. Ne? Der Wunsch immer mehr von dir, Herr. Unterordnung, Punkt, Punkt, Punkt. Wir wollen das mal so ein bisschen an das Thema heranwagen. Ist auch deswegen wichtig, weil das, was Jesus uns aufgetragen hat, ist interessanterweise nicht, geht raus in die Welt und erzählt allen vom Glauben. Das ist auch, aber er hat gesagt, macht Jünger. Das heißt, ob uns das gefällt oder nicht, wir müssen uns mit diesem Begriff ein Stück auseinandersetzen und was das für uns heute bedeutet. Auch was das für uns hier heute bedeutet. Das Thema Jüngerschaft ist, ja, da geht kein Weg dran vorbei. Und Jüngerschaft ist nicht das, was wir vorhin gerade gehört haben hier in den Zeugnissen, das ist so der erste Schritt. Ne? Ich höre was und es gibt dieses, aha, ja, Jesus ist es. Niemand anders, Jesus ist es. Das heißt Bekehrung. Ich habe was falsch gemacht, ich kehre um. So, aber um weiterzugehen, und wir alle sind ja hier in der Gemeinde, um gemeinsam weiterzugehen, und ich hoffe noch einige Jahrchen, dann wollen wir ja reifer werden, wir wollen brauchbarer werden für Jesus. Wir wollen einfach wachsen, also geistlich reif werden. Und da kommt das Thema Jüngerschaft. Fand ich interessant, nochmal im Nachdenken an diesen Missionsbefehl, wie er so dasteht, den Jesus gesagt hat. Man hätte ja auch sagen können, also geht raus und erzählt jedem, was läuft. Und dann ist er fertig. Er hat als erstes gesagt, macht Jünger. Und dieses Jüngermachen ist ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Ich mache keinen Jünger über Nacht. Jünger, da braucht sehr viel Geduld und Ausdauer dazu. Und das hat uns Jesus aufgetragen. Damit wir das verstehen, brauchen wir, das kommt mich wieder auf den Anfang zurück, auf diese Änderung der Sinne, dass wir Dinge, die sich genauso aussehen wie anderes, dass wir sie aber anders sehen. Also manche Dinge, die mit Jüngerschaft zusammenhängen, sehen genauso aus, manche fühlen sich auch ähnlich an, wie Sachen, die in der Welt passieren. Aber als Jünger betrachte ich sie sozusagen aus einem anderen Blickwinkel. Und um das zu können, brauchen wir eine Offenbarung. Das macht es nicht einfacher, weil so vieles, weil wir ja mal gelehrt sind aus Schule und Berufsausbildung, dass wir Dinge gesagt kriegen, so und so und so musst du es machen. Und wenn du das so und so und so und so gemacht hast, dann hast du es gut gemacht. Dann kommt so die Aussage, du treuer Knecht. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich denke manchmal, das Leben wäre sehr viel einfacher, wenn es klare Regeln gäbe. Also du machst A, B, C und dann ist alles gut. Auf Arbeit funktioniert das meistens, im Straßenverkehr funktioniert das sehr gut. Gibt es klare Regeln, wer es schon halt, macht alles gut. So, mit der Jüngerschaft ist das nicht so ganz einfach. Es gibt keine klaren Regeln dazu. Es gibt ein paar Regeln, aber es gibt einen ganz großen Bereich, und das geht mir heute. Es gibt einen Bereich, wo sich manches, wo man manches auch ganz anders sehen könnte. Das heißt, der spannende Punkt, um Jüngerschaft zu verstehen, ist, wie sehe ich gewisse Dinge. Die Themen, die mit Jüngerschaft zusammenkommen, heißen Unterordnung, Zurechtweisung, Charakterbildung, Reife, Motivation, Einstellungen. Ich sage es nochmal, nur Unterordnung, Zurechtweisung, Charakterbildung, Motivation, Einstellung, Sichtweisen. Das sind alles so Begriffe, wo es nicht so richtig klar ist, was das meint manchmal. Und genau dort liegt so die Herausforderung für das Thema Jüngerschaft, dass wir eben ein inneres Zeugnis brauchen, um genau zu wissen, was meint das, oder noch viel verschärfter, was meint das genau jetzt? Was bedeutet dieser Lebensstil von Jüngerschaft, den wir tun wollen, was bedeutet der jetzt, in der jetzigen Situation? Um das mal ein Stück zu greifen, was Jüngerschaft meint, vielleicht hilft das, indem wir es mal vergleichen mit ein paar anderen Dingen. Und der erste Vergleich, den man ziehen kann, ist der zu einer Mitgliedschaft. Also Mitgliedschaft, da fallen uns so Parteien, Vereine, ein. So. Und da kann ich Mitglied werden. Machen sehr viele Leute. Und Jüngerschaft ist sowas Ähnliches. Also wir sind ja auch Mitglied einer Kirche. Wobei wir manchmal so, die ein bisschen gelehrter sind, sagen dann nicht, ich bin Mitglied, sondern ich bin Glied einer Kirche. Das ist ein ganz kleiner, feiner Unterschied. Aber nehmen wir mal an, ein Mitglied, der sieht irgendwas, findet das richtig und sagt, ja, dem stimme ich zu. Das macht übrigens Jünger auch. Also ich nehme an etwas teil, weil ich es richtig finde. Und ich nehme mir das Recht raus, als Mitglied darüber zu entscheiden. Den Teil, den finde ich gut. Den anderen Teil werde ich mit ein bisschen Knochen im Magen so akzeptieren. Und dann gibt es Teile, die liegen außerhalb dessen, was jetzt ich für richtig achte. Und ich bleibe mein eigener Herr. Das ist Mitgliedschaft. Führt dazu, dass wenn mir mehrere Dinge nicht passen, ich habe meine Meinung, die Meinung, die in der Partei oder dem Verein ist, ist jetzt irgendwie anders, dann gehe ich wieder. Also das ist so eine Art Zustimmung auf Zeit, könnte man das auch nennen. Zustimmung auf Zeit. Ich bleibe der ich bin, und wenn es gerade so passt, dass andere das auch so sehen wie ich, dann haben wir eine wunderbare Zeit zusammen. Dann ist alles gut. Wenn das nicht so ist, dann gehe ich wieder. Ist übrigens so, man hört sehr viel bei dem Thema Unterordnung, habe ich öfters schon gehört, ja, also ich kann mich Leuten unterordnen, die alles richtig machen. Und ob sie das richtig machen, entscheide ich. Kurz zusammengefasst, ich kann mich Leuten unterordnen, die meine Meinung haben. Da würde ich sagen, das ist keine Kunst. Das kann jeder. Also das aufmüpfigste Kind wird sich den Eltern unterordnen, das genau das macht, was das Kind sagt. Das ist keine Kunst. Also die Herausforderung fängt dann an, wenn derjenige, dem ich mich unterordne, eben mal nicht meiner Meinung ist. Dort fängt die Unterordnung an. Alles andere hat mit Unterordnung überhaupt nichts zu tun. Das ist nur rein zufällig, ist jemand meiner Meinung, und dann ist es schön. Okay, Jüngerschaft ist ein ganz anderes Konzept dahinter. Da geht es nicht darum, ich suche mir jemanden, der meiner Meinung ist und dem folge ich nach, solange er meine Meinung ist. Also ihr merkt schon, der Widersinn da drin. Wenn ich nur Leuten lang folge, die meiner Meinung sind, dann kann ich mir den Schritt auch noch sparen. Dann kann ich gleich all das machen, was ich will. Dann ist das wie so eine Art, in der Medizin gibt es so ein Placebo. Also ich tue so, als ob ich eine Medizin nehme und freue mich, wenn ich mich dann besser fühle. Aber eigentlich ist es nur Zuckerwasser gewesen. So ist diese Form von Mitgliedschaft. Also ich tue so, als ob ich jemandem nachfolge, aber eigentlich folge ich mir nach, weil ich folge dem ja nur nach, wenn er genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, es ist irgendwie so klar. So, Jüngerschaft hingegen, komplett andere Idee. Bei der Jüngerschaft geht es nicht darum, sozusagen Gleichgesinnte zu finden, sondern Jüngerschaft ist der Anspruch, mit anderen zusammen dafür zu sorgen, dass ich mich ändern kann. Mitglied, ich bleibe, wie ich bin. Jüngerschaft, ich will mich ändern. Ich lasse mir in mein Leben reinreden. Das ist ein Thema, was wir auch öfters mal bei uns im Jubsjahr betrachten. Dürfen wir das? Und Leben reinreden hat zwei Dinge. Da gibt es zwei Aspekte von Leben reinreden. Der eine ist, ich will wissen, also ich höre, was du tust und ich ermutige dich darin. Muss man auch wieder sehen, da haben die wenigsten damit ein Problem, ermutigt will jeder gerne werden und das ist eine feine Geschichte. Der andere Teil von in Leben reinreden heißt, ich sage dir, was ich tue oder was ich denke und ich fordere dich auf, mir da mal Feedback dazu zu geben, eine Meinung dazu zu haben. Und ich bin auch bereit, diese Meinung sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, nicht, ich werde diese Meinung als meine eigene sehen, sondern ich werde sie recht, also werten, als die Meinung von jemand, der mit mir zusammengeht und der gute Gedanken über mir hat, der will, dass mir es gut geht. Spannend wird es, wie gesagt, immer dann, wenn das Feedback nicht unbedingt das ist, was ich mir gewünscht habe. Klar, Jüngerschaft hat was mit Leiterschaft zu tun und mit Vertrauen in Leiterschaft. Das ist am Ende genau das Spiel. Ich vertraue Leiterschaft und ob ich Leiterschaft vertraue übrigens, wird erst in dem Moment wirklich offenbar, wenn Leiterschaft mal etwas anders sieht wie man selbst. Ja, solange Leiterschaft es genau gleich sieht, hat es nichts damit zu tun mit Jüngerschaft. Ich bin belehrbar, lenkbar, einsichtig. Das ist genau der Punkt. Ich suche mir Leute, die mir ein Feedback geben über das, wie ich es tue. Ihr merkt schon, Mitgliedschaft lässt sich sehr, sehr einfach beschreiben. Ne? Ich komme dahin, ich will was, wenn mir es nicht passt, gehe ich wieder. Jüngerschaft lässt sich sehr viel schwieriger beschreiben, weil das so ein Zwischending ist. Und manches ist halt so und manchmal, es wird alles ein bisschen schwieriger. Und man kann das jetzt, wenn man Mitgliedschaft, Partei und Jüngerschaft nimmt, gibt es dann doch noch eine extreme Stufe als Nummer 3. Und das hat was mit Unterdrückung zu tun oder Unterwerfung. Das gibt's auch. Das machen die wenigsten freiwillig, aber das gibt's halt auch. Dass es Gruppen gibt, Vereine, wo von oben oder von wo auch immer ganz brachial Dinge durchgesetzt werden. Sowas ist üblicherweise bei Armeen der Fall. Da geht es nie um Jüngerschaft. Also keiner geht in der Armee, um seinen Charakter zu bilden und niemand geht in der Armee, weil er irgendwie Gleichgesinnte trifft. Das macht er eine gewisse Weile vielleicht, aber irgendwann, da wird von oben, werden Befehle knallhart durchgesetzt. Das ist Unterwerfung. Und man sieht, das ist eigentlich nur das Ding von Mitgliedschaft, also ganz unverbindlich, ich behalte meinen Stolz, weitergezogen über Jüngerschaft lande ich irgendwann bei ganz schlimmen Dingen, die halt Unterwerfung heißen. Und wie das funktioniert, das können wir auch sehen, weil es gibt zwei große Weltreligionen, ne, Christentum und Islam, und Christentum basiert auf dem Beruf, oder Jesus nachfolgen basiert auf dem Ding von Jüngerschaft. Und Islam genau nicht. Also es gibt ja so Leute, die gesagt haben, dass Islam Frieden heißt, was einfach damit zusammenhängt, dass sie das arabische Wort für Frieden, Salam, mit dem arabischen Wort Islam, Unterwerfung verwechselt haben. Also das Wort Islam heißt Unterwerfung. Und das ist genau das Prinzip, was dort passiert. Und wenn man mal sehen will, wie Unterwerfung live funktioniert, Spiegel Online, Focus.de, Tagesschau. Mindestens eine der drei ersten Meldungen hat damit zu tun, uns zu erzählen, wie Unterwerfung funktioniert. Und da muss man sehen, dass man so weit kann man das treiben. Und das andere Konzept, was genau dazwischen steht, Jüngerschaft. Ganz wichtig, viele Dinge, Also ich tue das, was jemand anders mir sagt. Sehen genauso aus wie das weltliche Konzept von Unterwerfung. Der wesentliche Unterschied ist, wir tun es freiwillig. Als wir vorhin hier, um das nochmal bildlich zu machen, als wir vorhin der Josh sagte, wir gehen mal einen Schritt. Erinnert ihr euch? Das ist noch gar nicht lange her, deswegen nehmen wir das mal als Beispiel. So, da ist in der Ansage, wir haben festgestellt, wir wollen was Gutes, wir müssen mal einen Schritt nach vorn gehen. Und ich habe ganz bewusst das ganz, ganz vage formuliert. Ne? Man hätte auch sagen können, pass mal auf, wir haben jetzt gerade erkannt, dass das richtig ist. Ihr geht jetzt alle dahinter, kommt hier vorbei, springt hier drüber und könnt euch wieder reinsetzen. So was haben wir auch schon gemacht und das ist auch nicht immer falsch. Aber ich habe es mal ganz bewusst anders formuliert und habe mal gesagt, pass mal auf, es ist eure Entscheidung, was ihr jetzt macht. Wir glauben, dass die geistliche Situation jetzt gerade die ist, dass wir irgendwie durch Tun in Schritt nach vorn gehen sollen. Und ihr dürft jetzt entscheiden, wie das für euch aussieht. Und überlegt mal, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Und da, ich habe das so gemerkt, so die ganze Bandbreite von, nö, das mache ich jetzt nicht. Also sobald das einer sagt, mache ich das schon mal gar nicht. Bis hin zu, also du könntest mir jetzt wenigstens sagen, wie es ganz konkret laufen soll. Jetzt muss ich das noch selbst entscheiden. Also es gibt Leute, die in der Situation es sehr gut empfunden hätten, wenn wir gesagt hätten, also alle machen jetzt hier einen großen Kreis, springen da drüber und gehen wieder zurück. Das hilft manchmal. Aber das hilft, wenn es eine klare Ansage gibt. Und es gibt andere, die sagen, nee, also in dem Moment, das kann ich jetzt überhaupt nicht so sehen. Und ich will das überhaupt nicht wertend machen. Aber jeder von euch hat in dem Moment was gedacht. Und diese freie Entscheidung zu haben, das und dann sich für das Richtige zu entscheiden, das ist am Ende Kern von Jüngerschaft. Und da sieht man schon, worauf das hinausläuft, geistlich. Geistlich läuft es am Ende hinaus, dass wir gegen unsere eigene Natur, die immer so ein bisschen ein auf Unabhängigkeit macht, was dagegen setzen müssen. Ne? Ich lese euch dazu mal eine Stelle aus Römer, das Römer 8, Vers 5, die kennen vielleicht auch der ein oder andere. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was des Geistes ist. Und wir kennen, wenn man den Römerbrief so im Kontext liest, also gerade Kapitel 4 bis 9, da geht es sehr, sehr um diesen Kampf dieser zwei Naturen. Wir sind menschlich, fleischlich, heißt es dann. Und da steckt das Ding drin, Unabhängigkeit. Ich will, ich mache ja die Regeln. Ich lasse mich doch hier von niemandem sagen, wo es lang geht. Und dann ist dieses geistliche Prinzip. Und dieses geistliche Prinzip von Unterordnung ist halt nicht nur ein Organisationsprinzip. Also man kann auch Unterordnung machen, nur damit der Laden zusammenhält. Das ist, wie gesagt, bei einer Armee der Fall. Man stelle sich vor eine Armee und jeder trifft so seine eigene Entscheidung auf dem Schlachtfeld, was wo geht. Das wird nicht lange funktionieren. Am Ende sind meistens alle tot. Man könnte es, also es kann ein reines Organisationsspiel sein. Aber hier geht es um was anderes. Wir sind nie hier, um einigermaßen zusammen durchs Leben zu kommen. Das ist nicht das Ziel der Gemeinde. Also, dass das ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir uns alle kennen und uns nett finden und uns helfen und uns unterstützen und uns ermutigen, das ist ein Nebeneffekt. Wir sind nicht hier, nur damit es uns gut geht. Wir sind hier, damit wir Jesus ähnlicher werden. Wir sind hier, damit wir lernen, nicht mehr Teil dieser Welt zu sein, sondern die Dinge anders zu sehen. Und damit merkt man auch schon, die Rolle von Gemeinde ist halt nicht nur die Organisation, also es ist halt jemand da, der den Lobpreis macht und der aufschließt und zuschließt und eine Begrüßung macht, sondern ich brauche am Ende Gemeinde, um genau dieses Jüngerschaftsding zu verwirklichen. Also wie soll ich denn Jüngerschaft leben, also Unterordnung über andere, wenn kein anderer da ist? Gibt es so manchmal so die Vorstellung, ich kann so meinen Glauben auch alleine leben? Ja, das stimmt. Also von Dingen überzeugt zu sein, das kann ich tun, ohne einen anderen Menschen dazu zu haben. Aber verändert zu werden in meinem Inneren und meine Sichtweise auf Dinge zu verändern, vom Heiligen Geist geprägt zu werden, dazu braucht es andere Menschen. Und dazu braucht es Gemeinde, ob uns das passt oder nicht. Dazu braucht es Gemeinde. Dass neben dabei in Gemeinde noch schön ist, andere zu finden, die das gleiche glauben wie ich und dass wir gemeinsam die Dinge tun, von denen wir glauben, dass wir sie tun sollen, nämlich zum Beispiel den Herrn anzubeten, ist ein schöner Nebeneffekt. Aber am Ende brauche ich Gemeinde deswegen, um den anderen zu finden, damit ich jünger werden kann, damit ich mich anderen unterordnen kann, in mein Leben hineinreden kann. Und das ist wiederum, und diese Geschichte, Unabhängigkeit aufzugeben, freiwillig, ne, bei Unterwerfung wird es mir aufgezwungen, dass ich Unabhängigkeit aufgebe, dass ich freiwillig, da steckt ein Geheimnis drin. Und das Geheimnis geht über das hinaus, dass Jesus einfach nur gesagt hat, macht Jünger. Es gibt einen Punkt, warum Gott das will. Den Punkt muss man fragen dürfen, warum will Gott, dass wir uns unterordnen? Ne? Hat Gott nicht am Anfang dem Adam gesagt, macht er die Welt untertan und bebaue den Garten? Das klingt jetzt zu wenig nach Unterordnung. Ne? Also der Auftrag an den Adam war, du bist der Chef und jetzt zeig mal, was du kannst. So könnte man das formulieren. Aber was Gott eigentlich von uns will, ist ja was ganz anderes. Er will ja, hat uns ja nicht in die Welt gesetzt, dass wir die Erde umgestalten, sondern er hat uns ja in die Welt gesetzt, dass er ein Gegenüber hat. Das ist ja das Ziel der Übung gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass er es auch ohne uns geschafft hätte, die Erde zu einem schönen Platz zu machen. Vielleicht wäre der Ort sogar ein Stück besser geworden, als was wir Menschen so draus gemacht haben, hier und da. Aber er hat uns nicht in die Welt gesetzt, damit wir nun mal damit jedes Tier endlich mal seinen Namen hat, was ja der erste Job von Adam war, sondern er hat uns in die Welt gesetzt, damit wir ein Gegenüber von ihm sind. Und das Ganze, warum wir hier zusammenkommen, ist, um uns fähiger zu machen, ein Gegenüber von Gott zu sein. Und da ist die Idee von Unterordnung und Jüngerschaft ein zentraler Bestandteil. Warum? Man könnte einfach sagen, weil Gott es so will. Das wäre eine einfache Antwort, da ist man auch schon fertig. Fällt mir gerade so ein, so gegenüber Kindern funktioniert das ganz gut. Man sagt, ich will das so und dann ist das Thema zu Ende. Bei Erwachsenen muss man immer eine Begründung liefern, warum das so ist. Aber ich will euch die Begründung liefern. Es ist nicht nur, weil Gott es so will. Er will es, weil er uns kennt. Er hat uns halt den freien Willen gegeben und den hat er uns gegeben, weil er einfach ein Gegenüber haben will, was freiwillig ihm nachfolgt. Und seht ihr jetzt den Unterschied, ich will noch mal einen kurzen Seitenpunkt auf das, was wir so täglich in den Nachrichten hören, wie andere Religionen Jünger machen. Indem sie einfach mit den Mitteln dieser Welt, Gewalt, Krieg, Diplomatie, Regierung, andere dazu zwingen, Dinge zu tun. Das ist genau nicht, was unser Gott will. Das hätte er haben können. Und manchmal habe ich mir so gedacht, ach, die Welt wäre doch ein sehr friedlicher Ort, wenn er alle Menschen sofort so gemacht hätte, dass sie ihn lieben und Ende der Durchsage. Hätten wir eine Menge Probleme weniger in dieser Welt, eine Menge Leid weniger. Aber Gott wollte ihn gegenüber haben, was ihm angemessen ist. Und deswegen will er das freiwillig haben. Und deswegen ist ihm das auch so wichtig, dass wir freiwillig die Dinge tun und nicht aus schlechtem Gewissen, aus Manipulation heraus, sondern weil wir es wollen. Und das schätzt er umso höher, weil ein guter Teil von uns es nämlich nicht will. Römerbrief. Unser Fleisch will genau das nicht. Und das ist der tägliche Kampf, den wir so haben und warum Jüngerschaft auch manchmal so ein bisschen zwickt. Weil es unser Fleisch eben nicht will. Und umso wertvoller ist es für unseren Herrn, wenn wir es dann trotzdem machen, weil wir dann das getan haben, wovon die Bibel halt spricht, dass wir unser Fleisch gekreuzigt haben. Das ist ein bisschen ein Begriff, mit dem können wir natürlich heutzutage nichts mehr anfangen. Kreuzigen, da kann man noch so Bilder davon, wie das aussieht, aber was meint unser Fleisch kreuzigen? Am Ende genau dieses Ding, dass in all den kleinen und großen Entscheidungen des täglichen Lebens unser Fleisch eine gewisse, oder unter all der Natur, unser Menschsein, so eine gewisse Meinung hat. Das bin ich, lass mich nicht reinreden, ne, so sind wir. Und wir jedes Mal aufs Neue dort einen draufsetzen müssen und sagen, nein, jetzt nicht. Ich mache das, was dem Herrn gefällt, damit ich dem Herrn gefalle, damit ich am Ende das tun kann, wofür ich und meine Art, nämlich Menschen, überhaupt mal in diese Welt gesetzt worden sind, nämlich ein Gegenüber zu sein für Jesus oder für Gott in dem Falle. Also diese Freiwilligkeit macht den Unterschied. Und wir sehen schon, an dem Beispiel vorhin mit dem Schritt machen, dass es da einen Bereich gibt, ab dem es nicht mehr so einfach ist. Also, dass etwas freiwillig ist, das können wir noch ganz einfach verstehen. Sagen, okay, ich mache das halt und niemand zwingt mich. Und wir wissen aber, dass es Dinge gibt, wo wir manchmal so einen Anschubser brauchen. Wo mal jemand sagt, das machen wir jetzt einfach mal, Punkt, aus. Und dann kommt bei uns sofort dieses Ding hoch, Unterdrückung, Manipulation, jupp, kommt sofort. Ich habe das immer so ein bisschen bildlich, stelle ich mir das vor, dass dann so ein kleines Mandel bei mir auf die Schulter hüpft und mir in mein Ohr reinruft und sagt, das darfst du nicht machen. Das ist Manipulation, da hast du es wieder. Der will doch was Böses. Ne? Dann sitzt das Mandel hier drauf und was muss man dann machen? Man nimmt dann die eine Hand und schmeißt das Mandel wieder runter und jetzt höre ich wieder nicht mehr auf das, was dieses kleine Männlein mir gesagt hat und irgendwelche dimmen Dinge, sondern ich kann wieder auf den Herrn hören. Ja. Es gibt da eine Grauzone. Es gibt einen Bereich, wo es nicht mehr einfach anhand von ist das so, dann ist es gut. Ist nicht so, ist nicht gut. Also Freiwilligkeit haben wir noch verstanden, aber diesen Anstupser, den wir manchmal brauchen, da ist sofort die Gefahr da. Und das ist genau der Bereich, wo wir mit unseren menschlichen Methoden, Jüngerschaft zu verstehen, an unsere Grenzen geraten. Wir brauchen bei solchen Sachen den Heiligen Geist, der uns Zeugnis drüber gibt und sagt, das ist jetzt gut, jetzt kannst du mal dein Hintern aufheben, wenn der andere eine klare Ansage macht, oder renn jetzt mal ganz schnell weg. Hier geht's ganz schnell schief. Das ist der Bereich, wo wir aus unserem regelbasierten Christsein, das ist so, muss ich so machen, das ist so, muss ich so machen, wo wir dort einfach nicht mehr weiterkommen. Und wir haben ja in letzter Zeit so einiges erlebt hier in der Gemeinde und viele von uns fragen sich auch, was sind so die nächsten Schritte? Und eine der großen Hürden, die ich so sehe, ist, dass wir mehr in die Lage versetzt werden, Entscheidungen zu treffen, nicht aufgrund dieses Regelwerkes, das und das und das war so, Strich drunter, deswegen muss ich das so machen. Das haben wir gelernt in der Schule. Das ist die Welt. Sondern, dass wir lernen, Entscheidungen zu treffen, weil der Heilige Geist uns sagt, mach das jetzt mal das. Und ja, ich weiß, das ist gar nicht so ganz einfach, im normalen Leben dann immer die Stimme des Geistes zu hören. Und wenn wir die nicht hören, dann gibt es so eine Art, Rückfallebene. Dass man sagt, okay, ich hab jetzt nicht gehört, was ich machen soll, also mache ich das, was ich gelernt habe. Das ist als erster Schritt gar nicht so ganz schlecht. Es gibt noch einen zweiten Schritt, den wir dort einfügen müssen. Und der hat wieder was mit Jüngerschaft zu tun. Es passiert so, ja, dass wir in manchen Situationen eben, aus welchen Gründen noch immer, darüber könnte man mal einen ganzen Tag predigen, warum wir Gottes Stimme nicht hören. Aber nehmen wir mal an, wir hören es nicht in einer gewissen Situation. Und wir müssen trotzdem eine Entscheidung treffen. So, Plan A funktioniert nicht, also muss Plan B funktionieren und Plan B heißt, ich mache jetzt das, wie ich es gelernt habe oder wie ich es für gut finde, wie mir mein Gefühl jetzt sagt, dass es in Ordnung ist. Es gibt dann noch einen Plan 1b und der heißt, ich frage jemand anders. Zweiter Sinn, warum ist Gemeinde da? Weil es gibt vielleicht einen anderen, der gerade Gottes Stimme dazu sehr klar gehört hat und dann, auch, wenn er gefragt wird, mir sagt, wie ich es meine. Also Plan 1, ich höre selber, bevor ich auf Plan 2 runterfalle, ich mache es so, wie ich es denke, ich frage jemand anders. Und das funktioniert nur, wenn wir untereinander in dieser Beziehung Jüngerschaft leben, weil ansonsten, erstens, ich würde seine Meinung nie akzeptieren können. Was hat der mir jetzt in mein Leben reinzureden? Insbesondere, wenn der vielleicht einen Eindruck hat, der mir gerade gar nicht passt. Und zweitens haben wir auch alle gelernt, nett zueinander zu sein. Also wenn man eine Meile zusammen in der Gemeinde ist und von Jesus geprägt ist, dann haut man sich nicht mehr gegenseitig in die Pfanne. Und da ist man manchen sehr vorsichtig. Und nehmen wir mal den Fall jetzt an, es hat jemand eine wichtige Entscheidung zu treffen und sagt selber, du, ich krieg das einfach nicht hin. Dann ist es auch gar nicht so einfach, dem was zu sagen. Also das kann man eigentlich nur dann wirklich gut, wenn man weiß, wie der andere es in Empfang nimmt. Ja, und wenn ich ein bisschen Angst habe, den jetzt zu verletzen oder was anderes, halte ich doch lieber den Mund. So ist es doch im Leben. Es gibt nur ganz wenige, die in dem Moment das Rückgrat haben und das jemanden komplett rücksichtslos ins Gesicht ballern. Eine Nachricht, die sich gar nicht so cool anfühlt. Und deswegen brauchen wir, dass dieses Prinzip Jüngerschaft, wir lassen uns reinreden, ja, ich schätze deine Meinung, dass das
ja, in uns einfach selbstverständlicher Teil unseres Lebens wird. Und das bedeutet am Ende, Römer 8, dass wir jeden Tag dem, was unser Mensch sagt, einen draufhauen und sagen, nein, ich werde die Prinzipien von Jüngerschaft leben, weil Gott es so will. Ich bin mir nie ganz sicher, ob man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo das ganz einfach wird, dieses Fleischkreuzigen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es im Laufe der Jahre einfacher wird. Und manchmal wird es doch einfacher und dann gibt es immer einen Moment, wo es überhaupt nicht einfach ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal so nachvollziehen könnt. Aber ich denke schon, dass je mehr sozusagen der Wasserstand von Geist Gottes in unserem Leben ist, dass es umso einfacher wird. Null wird es nie. Also es wird immer wieder eine Entscheidung sein. Will ich das? Weil das Thema Jüngerschaft eben nicht nur so ein abgeschlossener Bereich unseres Lebens ist, den wir einigermaßen noch handhaben könnten, sondern der betrifft halt verschiedene Sachen. Am Ende bedeutet Jüngerschaft, ich reduziere meine eigenen Freiheiten. Ich gebe freiwillig Freiheiten auf, mit voller Absicht, damit Jesus in meinem Leben mehr Freiheiten bekommt und am Ende das tun kann, wofür er an die gesandt worden ist, nämlich uns mehr zu dem zu machen, dass wir gegenüber von Gott sein können. Und das betrifft alle Bereiche in unserem Leben. Das betrifft unseren Verstand, das, was ich denke, womit ich mich beschäftige, wo ich einen Großteil meiner Zeit verbringe, was immer das jetzt im Einzelnen ist. Das bedeutet unser Gefühl, wie fühlt sich manches an? Welche Stimmung rufen gewisse Dinge in mir hervor? Und natürlich auch unseren Willen. Was ist mein Ziel? Was will ich? Wonach strebe ich die ganze Zeit? Und hier sehen wir, da gibt es eine Abstufung. Den Verstand, den können wir noch zwingen. Mit unserem Willen. Also das schaffen wir. Menschen sind in der Lage, sich zu zwingen, Dinge anders zu tun, als sie es eigentlich möchten. Das geht. Bei unseren Gefühlen geht er ganz klar auf Grundeis. Versuch mal durch einen harten Willen die Gefühle in dir zu überwinden. Und Willens, und das dritte ist, Willen soll Willen überwinden, das wird gleich recht nehmen. Also das, was wir als Menschen halt haben, ist immer dieses Disziplin-Ding. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass. Und ich kasteie mich selber, ich werde mich verurteilen selber, wenn ich etwas nicht getan habe. Und beim Verstand kriegen wir das vielleicht noch hin, bei Gefühlen schon weniger und unseren Willen werden wir nicht selbst manipulieren können. Das ist eine interessante Aussage, deswegen würde ich sie gerne nochmal wiederholen. Wir können unseren eigenen Willen nicht selber manipulieren, nicht selber verändern. Das können nur andere. Unseren Kindern wird das dann immer erzählt durch diese Geschichte mit dem Münchhausen, der es eben sich so irgendwie aus seinem eigenen Ding aus dem Schlamm zieht. Das funktioniert, wissen wir, dass das nie geht. Also keiner kann sich mit einem eigenen Haaren irgendwo rausziehen. Aber wir glauben immer noch, dass wir in der Lage sind, unseren Charakter selber zu verändern. Das ist ein Trugschluss. Wir können das nicht. Das kann nur Gott. Nebenbei für mich, bei all dem, was wir so als Wunder uns manchmal berichten, wo Gott uns bewahrt hat und wo Gott Dinge hat, einfach Dinge in einer verblüffenden Art und Weise hat zusammenspielen lassen. Das größte Wunder, was ich vor meinen Augen sehe, ist, dass hier in diesem Raum und darüber hinaus Menschen sitzen, deren Charakter verändert worden ist, zum Positiven. Weil ich weiß, dass das nur Gott kann. Also zum Negativen, das kann der Teufel, okay, mag sein, aber zum Guten, das kann nur Gott. Also wenn es irgendeines Beweises bedarf, dass Gott wirklich am Handeln ist, dann ist es der, den wir hier sehen können, vor unseren Augen, nämlich dass es Menschen gibt, deren Charakter zum Positiven, also hin zu Gott hin verändert worden ist. Weil das kann kein Mensch selbst. Das kann nur Gott. Das ist ein schlagartiger Beweis dafür. Und mich beeindruckt das immer wieder. Das mal so als Tipp auch für die Jups-Gruppen, es macht Sinn, sich das hier und da mal zu sagen. Weil so kurzfristig, diese Veränderung nehmen wir kurzfristig gar nicht so sehr wahr. Ne? Also wie man jetzt letzte Woche war und diese Woche ist, es ist ganz, ganz winzig. Und dadurch, dass es auch nicht so ganz gerade rausgeht, gibt es manchmal so Rückschläge. Aber aus einer Sicht vielleicht von 2-3 Jahren, wo man sich kennt, sieht man das. Da sieht man diese Veränderung in dem anderen. Also wir selber haben immer ganz große Probleme, die zu sehen. Deswegen schreibt Paulus auch, dass er sich selbst wie in einem ganz miesen Spiegel sieht, wo er gar nicht so richtig sieht, was los ist. Aber andere sehen das. Und mach das mal. Das ist wirklich sehr wichtig, sich auch ermutigen zu sagen, ja, guck mal, dort und dort hat sich dein Wesen geändert. Das ist einer der größten Beweise für mich ganz persönlich, dass Gott am Wirken ist, wenn sich Charakter zum Besseren ändert. Aber nochmal zurück zu dem, wir können unseren Charakter nicht verändern. Heißt daher zwingend, wenn wir wollen, dass sich unser Charakter verändert, müssen wir Leute finden, die unseren Charakter verändern. Das ist Jesus, ohne Frage. Das tut er durch seinen Heiligen Geist. Und dann hat er sich noch so einen kleinen Gimmick einfallen lassen. Das tut er nämlich durch seinen Heiligen Geist und andere Menschen. Mit dem Heiligen Geist, da können viele noch sagen, ja, wenn der Herr mir das sagt, dann tue ich das. Und dann, dass Gott andere Menschen verwendet, um an unserem Charakter was zu tun, das ist wieder, dann sind wir wieder an dem Punkt mit dem Fleischkreuzigen. Das ist der Punkt, wo es manchmal ein bisschen weh tut. Und interessant dazu ist, das können wir auch biblisch beweisen, sage ich gleich was dazu, dass Gott dazu ganz verschiedene Arten von Menschen nimmt. Also er hat ja auch schon mal einen Esel dazu verwendet, die Geschichte kennt er aus dem Alten Testament. Heißt also, die Fähigkeit, um einen anderen Charakter zu verändern, setzt nicht voraus, dass derjenige selber der ganz große Vorprescher im Herrn ist. Das ist nützlich, aber nicht zwingende Voraussetzung. Also Gott nutzt manchmal ganz, solche wie uns, sagen wir es mal, also ganz normale Leute, um anderen ihren Charakter zu verändern. Und das ist was, wo das Fleisch erst recht aufbegehrt und sagt, also von dem lasse ich mir nichts sagen, wenn der mir das gesagt hätte, aber jetzt der, nee. Und da sieht man schon, dass jemand, der so denkt, nicht verstanden hat, warum tun wir hier Jüngerschaft? Eben nicht, weil wir uns das Recht rausnehmen wollen, anderen Menschen irgendwas in ihr Leben reinzudichten, sondern wir sind hier zusammen als Gemeinde, weil wir uns brauchen, um uns gegenseitig selber zu verändern, zu Gott hin. Und das tut Gott halt, da hat er so ein bisschen Humor dabei, denke ich manchmal, das tut er in ganz unterschiedlichen Situationen und durch ganz unterschiedliche Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da ganz unvoreingenommen uns gegenseitig zuhören. Ja, dieses Unterordnen über Dinge, hatte ich schon gesagt, das fällt uns nicht so ganz leicht. Und ich bin meiner Frau jetzt mal über eine Bibelstelle gestolpert, wo sie mich gefragt hat, warum? Und die kennt ja alle, dass nämlich Jesus hat sich taufen lassen. Und man darf die Frage stellen, warum hat er das gemacht? Also er ist ja nie auf den Namen Jesus getauft worden, da hieß er schon Jesus. Also er ist ja, die Taufe des Johannes war ja eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Jetzt wissen wir ja, dass Jesus ja gar keine Sünde hatte. Also warum ist denn der zu dem Johannes gegangen? Berechtigte Frage. Die Frage hatte der Johannes übrigens auch. Und er sagt, was machst denn du jetzt hier? Die Geschichte kennt er in der Bibel. Er sagte, du hast hier nichts verloren. Da kommt der angekündigt worden ist. Der von Gott gekommen ist, kommt zum Johannes und sagt, bitte tauf mich mal zur Vergebung meiner Sünden. Das ist irgendwie cool. Also ich kann mir vorstellen, dass der Johannes in dem Moment, dass der schon so seine Fragen hatte, was die Aktion soll. Und Jesus gibt ihm eine Antwort drauf. Er sagt, komm, mach mal. Damit Dinge erfüllt werden. Ich will das auch so machen. Ich will mir nie schon in diesem Moment wieder herausnehmen, dass ich aufgrund meines Statuses eben besser bin wie die anderen. Das ist er. Das hat er aber in dem Moment genau das Gegenteil von raushängen lassen. Er hat gesagt, nee, das vergessen wir jetzt mal für einen Moment. Ich mache das auch. Jetzt ist es so, es ist keine Sünde, wenn man um Vergebung für Sünden bittet, die man nicht getan hat. Ja, das ist keine Sünde. Ich habe was um Vergebung gebeten, wo ich nicht dran schuld war, kein Thema. Das machen wir übrigens auch. Wir bitten ja manchmal um Vergebung für Sünden, die wir nicht selbst getan haben, sondern die andere getan haben. Und das ist absolut biblisch. Weil da wiederum dieser Geist von Jüngerschaft eine Rolle spielt. Ich setze mich selber eben kleiner an wie andere. Aber Jesus hat das auch gemacht. Und ich habe mich so ein bisschen in der Rolle des Johannes wiedergefunden, der dann dort steht und sagt, was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Da kommt jetzt der Jesus an, der wusste ja auch noch, wer er ist, ne? Wir waren ja verwandt. Und ich soll dich jetzt taufen? Ja, es gebührt uns, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, hat Jesus da gesagt. Wir machen das, weil es so in Ordnung ist. Und das gibt uns ein schönes Beispiel, wie Jesus eben das mit Unterordnung gesehen hat. Also, dass er sich dem Vater untergeordnet hat, ja, klar. Er kam ja von dort und er hat das getan, was er dem Vater hat tun sehen, so hat er es gesagt. Aber dass er sich diesem Ritual unterwirft, was in dem Moment für ihn gar keine Wirkung hatte, das deutet ein Stück darauf hin, wie das Herz Jesu ist. Das ist auch ein schönes Beispiel, wenn wir die Geschichte, ich sag mal, religiös interpretieren, ist sie Unsinn. Also religiös ist an Regeln. Regel Nummer 1, du hast gesündigt, folgt daraus, du musst Buße tun und wenn du das richtig gemacht hast, folgt 3, du bist wieder rein. Das ist regelbasiert. Und wenn wir das auf diese Bibelstelle anwenden, dann kommen wir nie weiter, dann verstehen wir die nicht. Wir können die nicht verstehen. Dann sagen wir, das passt doch nicht, der Jesus hat was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Hätte nie sein müssen, wieso ist er da hingegangen? Wir brauchen, das ist ein schönes Beispiel für eine Bibelstelle, wo ohne Offenbarung aus dem Heiligen Geist heraus werden wir nicht verstehen, warum Jesus das gemacht hat. Aber wenn der Heilige Geist uns aufschließt, wie das Herz Jesu war in dem Moment, was der in dem Moment gefühlt, gedacht hat, was seine Ziele waren, was seine Träume waren, dann bekommt die Stelle plötzlich Sinn. Und seht ihr das? Werd nicht gleichförmig dieser Welt. Wenn wir nach weltlichen Maßstäben diese Bibelstelle betrachten, wir scheitern. Wir legen die irgendwann zur Seite und sagen, so ein Quatsch, wer weiß, hat vielleicht einer geirrt, legen wir zur Seite, war Quatsch. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Offenbarung gibt über eine Stelle, und das ist ein schönes Beispiel dafür. Und was uns der Heilige Geist dann offenbart an der Stelle, das könnt ihr mal, betet mal drüber, dann wird er euch das genauso offenbaren, oder ich gebe euch den Tipp, wie sah das Herz von Jesu aus in dem Moment? Warum? Was war seine Motivation? Warum wollte er das? Und schon sieht die Geschichte ganz anders aus. Nicht gleichförmig dieser Welt. Wir verändern die Art, wie wir Dinge sehen. Also wir können auch die Art, wie wir Bibelstellen sehen, verändern. Das müssen wir sogar. Ansonsten bleiben wir nur auf der Oberfläche hängen und wir kommen einfach keinen Schritt tiefer. Okay. Ein Thema oder ein Aspekt von Jüngerschaft ist nochmal dieser sperrige Begriff der Unterordnung. Im Gegensatz zu Unterwerfung mit Zwang, unfreiwillig, Unterordnung freiwillig. Das ist ein biblisches Prinzip, an dem kommen wir auch nicht vorbei. Ja. Gott, Jesus, Mann, Frau, Chef, nicht Chef, wie auch immer. Unterordnung passiert an allen Ecken. Und es ist biblischer Standard und es gibt eine Menge Bibelstellen, wo wir aufgefordert sind, uns, und da nehme ich mal eine dafür, das wäre Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch denen, denn sie wachen über eure Seelen. Der gefällt mir, weil an diesem kurzen Spruch gibt es so eine gewisse Scheidung der Geister. Also wenn wir das hören, ich lese es nochmal vor, ne? Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Gehorcht euren Führern, da haben alle, die bei uns in Geschichte aufgepasst haben, da geht sofort so ein Alarmsignal hoch. Führer gehorchen, schwierig. Ne? Weltliches Prinzip, Führer, gehorsam, unfreiwillig. Geistliches Prinzip, freiwillig, weil anderer Sinn. Ich komme gleich noch drauf, wie wir das eine vom anderen unterscheiden können. Es gab ja tatsächlich auch Christen, die der Meinung waren, dass sie dem Führer, also dem damals, gehorchen sollten. Und zweitens, jetzt, das ist ganz wichtig, in 1. Petrus 5,5 steht, ach nochmal, dass sich die Jünger den Eltern unterordnen sollen. Der Spruch gefällt mir zunehmend besser im Laufe der Jahre. Aber ihr sollt euch alle gegenseitig unterordnen. Und das sieht man schon, es geht nicht darum, dass Leute besonders Macht bekommen, um Unterordnung auszunutzen, sondern es geht um das Prinzip, sich unterzuordnen. Also der Effekt ist nicht, der, der oben drüber steht, hat mehr Macht, sondern der, der unten drunter steht, hat mehr Segen. Das ist der Grund. Ich muss ja sagen, ich könnte jetzt noch ein paar andere Stellen hervorholen. Eine davon, an der ich selber jahrelang hart gekämpft habe, war die Stelle, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen. Das ist heute einfach. Ich gehöre noch zu der Generation, die eine Regierung erlebt haben, von der ich überzeugt war, dass er aus Verbrechern bestand. Und ich das auch so öffentlich gemacht habe. Und ich hatte ein ernstes Problem, mich der DDR-Regierung unterzuordnen. Wirklich. Da habe ich gekämpft und aufbegehrt gegen diese Stelle. So, das kannst du nie gemeint haben. Das gibt's nie. Paulus, du hast keine Ahnung, wie der Kommunismus läuft. Ich habe dagegen gekämpft, gegen die Stelle, weil ich damals einfach nicht verstanden habe, dass es nicht darum ging, dieser Regierung Ehre zu geben. Weil die hatte sie nicht verdient. Davon bin ich auch jetzt noch überzeugt. Sondern es ging darum, dass ich Segen bekomme, indem ich etwas tue, was meinem Inneren zutiefst entgegensteht. Was meinem Stolz wehtut. Ich habe erkannt, dass Kommunismus falsch ist und Menschen ins Leid bringt. Und deswegen werde ich dieser Regierung nicht zustimmen. Ich bin's. So, das ist der Stolz. Und diese Aufforderung geht aus meiner Sicht gar nicht so sehr darum, der Regierung jetzt was Gutes zu tun, sondern auch in diesem Punkt zu sagen, auch dort, wo es richtig wehtut und wenn es gegen deine tiefsten Überzeugungen sind, es liegt Segen darin, sich dem unterzuordnen. Und lass es mein Problem sein, wie ich mit der Regierung umgehen werde. Hat er ja auch gemacht. Danach war es einfacher geworden. Ja, also wir sollen es gegenseitig unterordnen. Und wir sollen uns natürlich auch den Führern unterordnen. So, und wenn wir jetzt mal den Spruch nehmen, ne, gehorcht euren Führern, den kann man ja in einer ganz schlimmen, üblen Art und Weise auslegen und trotzdem steht er in der Bibel drin. Ja, wie wissen wir denn nun, wann wir das tun sollen und wann wir wegrennen sollen? Jetzt könnte man wieder ein paar Regeln anbringen. Ne? Und es gibt ein paar Regeln. Zum Beispiel eine ganz einfache Regel ist, dass Leiter, wenn sie gute Leiter sind, wiederum unter Leiterschaft stehen. Zum Glück ist mal festgelegt worden, dass ganz oben in der Pyramide Jesus steht. Von dem läuft man nie Gefahr, dass seine Leiterschaft irgendwo schief läuft. Ansonsten haben wir gelernt, und das hat die Geschichte tausendfach bewiesen, leider auch die Kirchengeschichte, dass Menschen, die nicht unter Leiterschaft stehen, selber irgendwann ganz schlechte Leiter werden. Weil der alte Mensch dann wieder hochkommt. Und man das als sehr schön empfindet, über andere Menschen Macht zu haben. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis irgendjemand die Macht in Frage stellt. Und dann nimmt man all die Dinge, die wir so zur Verfügung haben, um diese Macht zu halten. Schuldgefühle, Druck, Manipulation, Kontrolle, etc. pp. Also eins der Prinzipien, auf die wir schon mal bauen können, um den bösen Leiter von dem guten Leiter zu unterscheiden, ist er auch unter Leiterschaft. Ist auch relativ naheliegend, weil wenn es wahr ist, dass unter Leiterschaft sein, also sich unterzuordnen, Segen hervorbringt, dann wäre es außerordentlich sinnvoll, dass Leiter auch Segen bekommen. Ne? Also wenn ein Leiter nicht unter Leiterschaft steht, bekommt er nicht den Segen, den man nun mal bekommt, wenn man sich unterordnet. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, irgendwo Dinge zu leiten, ohne den Segen Gottes zu haben. Das geht auf der Dauer, wird das sehr, sehr schwer. Und führt dann zu solchen Panikreaktionen, wie eben das über Schuld und über Druck und Manipulation und dergleichen zu tun. Also das vielleicht mal als ein Beispiel, dass es Regeln gibt. Und ich würde es an der Stelle fast mal beenden. Wir könnten noch andere Regeln finden, aber mir geht es heute um was anderes. Mir geht es darum, dass eben die Regeln nur einen Teil des Erfolges ausmachen. Wir brauchen Regeln, es ist gut, die zu haben. Die brauchen wir wirklich, auch um zu entscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Aber ohne, dass wir ein inneres Zeugnis vom Heiligen Geist haben, das hier ist gut und das ist schlecht, werden wir Schiffbruch erleiden. Und mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, dass die Zeiten auch in diese Richtung schwieriger werden. Jetzt könnte ich natürlich die Bibel als Zeuge hervorrufen, weil da steht es nämlich drin, dass in der Endzeit die Sache ein bisschen komplizierter wird. Dass nämlich nicht mehr so eindeutig ist, wer der Führer ist und wer normale Führer sind. Da war es noch relativ klar. Also ich habe von dem Führer mal, der hat ja ein Buch geschrieben und ich habe mal die ersten Seiten gelesen und dachte dann, also wer in diesen Quatsch mal reingeguckt hat und hat diesem Kerl noch nachgefolgt, der muss ja einen am Rad gehabt haben. Aber es wird schwieriger. Es werden Leute kommen, so sagt es das Wort, die sehen im ersten Moment überhaupt nie wie schlimme Menschen aus. Und das, was sie sagen, ist auch überhaupt nicht schlimm. Und wir haben das alle hier in letzter Zeit auch hier und da mal erlebt. Und das klingt doch alles gut. Das klingt teilweise sogar biblisch. Und trotzdem ist, wie wir so sagen würden, der Wurm drin. Das ist uns vorhergesagt. Also wir kommen da nicht drum rum. Wir können bitten, dass der Herr gnädig ist und diese Dinge offenbar macht, aber wir werden nicht umhin kommen, über unser inneres Zeugnis des Heiligen Geistes zu sehen, ist das jemand, dem glaube ich, dem kann ich mich unterordnen oder mit dem kann ich so Gemeinschaft haben, mich öffnen oder kann ich das nicht. Wir kommen nicht drum rum. Die Regeln alleine werden uns nicht zum Ziel führen. Insbesondere nicht in der Zukunft, wenn ja, die Tarnung des Bösen besser wird. So würde ich es mal formulieren. Also dazu kann man es so lesen, Matthäus Evangelium, wie das so aussieht gegen Ende. Und wir haben nicht oder zunehmend weniger die Möglichkeit, über Abhaken von Checklisten herauszufinden, ist das eine gute Lehre, ist das eine schlechte Lehre. Ist das ein guter Lehrer, ist das ein schlechter Lehrer. Unsere einzige Chance besteht darin, das Zeugnis zu bekommen vom Heiligen Geist und uns verändern zu lassen, dass wir in unserem Sinne verändert werden, dass wir Dinge anders sehen. Ja, ein letzter Punkt nur ganz kurz ist, dass das Unterordnung, hatte ich jetzt gerade gesagt, und das ist das Thema mit dem Zurechtweisen. Das heißt, ich darf anderen in anderen ihr Leben reinsprechen. Das ist absoluter Bestandteil dieses Themas Jüngerschaft. Also ich mich nur jemanden unterzuordnen, ja, der macht alles richtig, ja, passt schon, reicht auch wieder nicht. Da ist ein aktiver Teil dabei und der aktive Teil dabei ist, ich muss mir anhören, wenn ein anderer eben, hatte ich ganz am Anfang gesagt, mir auch mal Dinge sagt, die nicht so schön sind, weil dort und genau dort und erst dort entscheidet sich wirklich, ob ich es ernst gemeint habe. Da ist ein Stück hin. Ja, vielleicht mal bisher. Nochmal das Ganze zusammengefasst, worum mir es ging. Das Thema Jüngerschaft, die Art, wie wir zusammen leben. Also das, was nach der Bekehrung kommt. Der lange Weg, den wir als Christ tun, ist ein zentraler Teil dessen, wie wir miteinander leben wollen. Und das ist auch kein Selbstzweck. Es ist nicht dazu da, damit das Leben untereinander ein bisschen einfacher wird. Das wird es manchmal auch. Aber der Zweck besteht darin, dass wir in unserem Inneren verändert werden, so dass Gott mit uns was machen kann. Weil Gott mit uns etwas machen will. Und er dazu braucht, dass wir in unserem Inneren verändert worden sind. Und das hat er sich festgelegt, hat er gesagt, das mache ich genau bei Menschen, die es mit sich machen lassen. Nur mit denen. Also Menschen, die es nicht mit sich machen lassen, die, hat er gesagt, die werde ich nicht verändern. Du musst es freiwillig wollen. Und dieses freiwillig wollen funktioniert nur dann, wenn du es nicht auf die Person beziehst. Also wenn du sagst, von dem lasse ich mich verändern und von dem lasse ich mir nichts sagen, dann hast du damit nur gesagt, ich entscheide weiterhin, von wem ich mich verändern lasse oder nicht. Hat man vorhin drüber gesprochen, ne? Also dem Leiter, dem ich zustimme, da bin ich eigentlich nie unter. Also ich ordne mich nur Leuten, oder die Unterordnung wird nur dann greifbar, wenn da mal eine Meinungsverschiedenheit da ist. Nochmal, ist mir wichtig. Wenn ich dieses Prinzip lebe, dann muss es unansehen der Person sein. Weil wenn ich diesen Unterschied mache, und sagen, von dir lasse ich mir was sagen und von dir lasse ich mir nichts sagen, dann mache ich meine eigene Meinung zum Richter darüber, von wem ich mir was sagen lasse oder nicht. Und ganz schnell lasse ich mir nur von Leuten was sagen, wo mir die Meinung gefällt. Also wenn wir das Prinzip leben, dann müssen wir offen sein für alles. Wir können dort einige Regeln anwenden. Eine Regel wäre zum Beispiel die, dass ich mir erstmal von allen was sage oder das auch aktiv nach draußen hin sage, du darfst in mein Leben reden, also ihr dürft in mein Leben reden. Wenn euch was auffällt an mir, kommt doch dann nachher her. Sagt mir das. Ich brauche das. Das dürfen wir durchaus auch aktiv machen. So, also wir haben ein paar Regeln, aber diese Regeln sind nur die Hälfte der Miete. Manchmal sagen wir, wir brauchen die andere Hälfte der Miete, und das ist die Offenbarung, die wir bekommen darüber, warum, zum ersten erstmal, warum soll das sein? Ich habe es euch versucht, ein Stück zu erklären, weil Gott das will, aber ich weiß, es braucht eine Offenbarung dazu. Deswegen will Gott, dass wir in Jüngerschaft leben. Also ich brauche dazu die Offenbarung, und ich brauche auch im konkreten Falle die Offenbarung. Ist das, was der andere mir sagt, ist das jetzt wirklich für mich, oder hat er es einfach nur gesagt, weil er es nicht besser wusste? Wir haben ja mal ein Seminar gehabt von Markus Kettner über Prophetie, und da haben wir gelernt, dass Prophetien nämlich manchmal daneben sind. Deswegen sollen wir sie ja prüfen. Und deswegen haben wir auch das gewisse Privileg, dass wir eben auch nochmal zu anderen gehen können. Also wenn jetzt ich zwei unterschiedliche Meinungen gehört habe über eine Sache, dann hole dir eine dritte ein. Ganz einfach, wir haben hier genügend Auswahl, von wo man sich dritte Meinungen einholen kann. Also wir brauchen dazu den Heiligen Geist, um das zu unterscheiden. Wir brauchen auch den Heiligen Geist dazu, um in Zukunft zu sehen, welche Lehre, welche Leitung, welche Anweisungen kommen wirklich vom Herrn und zwicken mich nur in meinem Inneren, weil es gegen meinen inneren Menschen ist, und welche sind es nicht. Ohne dem wird es nicht gehen. Ja, und ja, mal gucken, sind eigentlich die Lobpreiser noch da? Ja. Ich würde gerne nochmal zuletzt, was macht man mit der Erkenntnis? Ne? Und ich möchte euch gerne Gelegenheit geben, mit der Erkenntnis was zu machen. Wir hatten vorhin ja das Lied gesungen mit dem Schritt. Ja, erinnert euch, das war sozusagen mein Aufhänger, und sagt, ja, ist alles ganz freiwillig und jeder macht einen Schritt oder macht einen nicht. Und ihr könnt ja nach vorn kommen, wenn ihr es besonders klar haben wollt, oder ihr könnt auch sitzen bleiben. Ist alles freiwillig im Reich Gottes. Jüngerschaft freiwillig. Und ich hoffe, ich habe es euch jetzt ein Stück mitgebracht, dass das manchmal wirklich sinnvoll ist, da über noch einen Schritt weiter zu gehen, um so klar dem Fleisch einen auf die Mütze zu hauen und sagen, ja, auch wenn mir das gerade nicht passt, oder ich gerade ein bisschen müde bin, oder gerade sitzen bleiben will, oder ich mich ohnehin manipulieren will, das ist jetzt eine Gegend, wo ich das tun kann. Irgendwie, ich weiß nicht, könntet ihr das nochmal spielen? Kriegt ihr das hin? Hä? Wollen wir das nochmal machen? Wir machen die ganze Übung nochmal. Und jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, in euer Herz reinzufühlen, wie sich das anfühlt. Das ist ganz konkret Jüngerschaft. Es kommt eine Ansage in dem Moment vom Josch oder jetzt von mir. Und was mache ich damit? Tue ich so grummelnd? Ja, muss ich es halt machen, damit ich dann nicht blöd auffalle. Oder ja, es gibt irgendwie eine geistige Situation, wo dieser Schritt, den ich jetzt tue, hier vor oder aus der Bank raus oder wie auch immer, wo der für mich eine positive Wirkung haben wird. Das ist live. So fühlt sich Jüngerschaft an. Nicht unbedingt immer gut. Nicht immer unbedingt ganz schlecht, aber konkret. Und dann machen wir das nochmal.
Ja.
Und danach ist Schluss.